Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Als ich dann auf Zypern war, ging irgendwie der Knopf auf und ich habe gemerkt, jetzt bin ich soweit. Ich will jetzt diese Geschichte erzählen von Kärnten über mein Aufwachsen in einer rechten, nationalistisch geprägten Umgebung in den 80er Jahren und 90er Jahren, weil, zumindest ist das für mich als Österreicherin so, in den 80er, 90er Jahren entstand die Art Rechtspopulismus, mit der wir uns heute immer noch herumschlagen. Vielleicht ist es auch ein bestimmter Rhythmus oder ein Tempo, das irgendwie passt zu dieser österreichischen Art, sich aufzuregen. Ich glaube, da geht's jedem Menschen gleich, egal wie die sexuelle Orientierung ist. Man muss sich auch, glaube ich, immer irgendwie eingestehen, dass da Gefühle für jemanden sind, dass einen das verletzbar macht, dass man nicht unbedingt am coolsten aussieht, wenn man verliebt ist. Je unangepasster man ist, desto einfacher fällt es, auf diese Welt mit Abstand zu blicken und zu verstehen eben, dass es eine unheimliche Welt ist.
Das ist der Podcast Dichtung und Wahrheit. Ich bin Silke Hohmann und spreche hier mit Autorinnen und Autoren von Surkamp und Insel über ihre Dichtung und über ihre Wahrheit. Guten Tag. Ich freue mich sehr, die Autorin Julia Joost zu begrüßen, mit der ich heute über ihre Arbeit und ihr aktuelles Buch sprechen will. Herzlich willkommen, Julia Joost.
Hallo.
Julia, du bist 1982 in Kärnten geboren, nach dem Abitur oder wie man in Österreich sagt, nach der Matura, hast du ein Jahr Philosophie in Wien studiert. Danach hast du an die Humboldt-Universität zu Berlin gewechselt und 2008 ein Studium an der Akademie für Darstellende Kunst Baden-Württemberg in Ludwigsburg für Theaterregie begonnen. Da hast du auch abgeschlossen 2011 und dann an der Akademie der Bildenden Künste in Wien bei der Bildhauerin Monika Bonvicini studiert. Und du warst am Landestheater Niederösterreich Regieassistentin. Dein Theaterstück Rom feiert im April 2024 am Volkstheater Wien Premiere. Und heute lebst du in Wien und in Berlin. Sagt man eigentlich Rom oder R-O-M?
Nein, es ist wirklich Rom. Es geht um das Imperium. Es ist wirklich Rom gemeint, ja.
Ja, jetzt ist dein erster Roman erschienen. Und es ist immer ganz besonders interessant, mit Debütantinnen oder Debütanten zu sprechen. Ein Teil deines Romans, bevor es ein Roman war, hast du beim Bachmann-Wettbewerb in Klagenfurt vorgetragen, hast dort dafür auch einen Preis bekommen, den Kelag-Preis. Du bist so vielseitig unterwegs in der bildenden Kunst, Theater und als Schriftstellerin. Wie ist der Text für den aktuellen Roman entstanden? Wie war der Schreibprozess?
Ist entstanden vor vielen Jahren. Ich habe lange geschrieben an diesem Buch. Vor vielen Jahren war ich auf Zypern und ich schreibe schon wirklich sehr lange, seit meiner Kindheit eigentlich. Aber ich hatte nie den Drang zu veröffentlichen, beziehungsweise habe ich auch gemerkt, vor allem in der Phase, in der ich dann so ein bisschen Philosophie studiert habe, dass es mir sehr wichtig war, klug zu wirken. Und das hat die Texte regelrecht verhunzt. Und und als ich dann auf Zypern war, ging irgendwie der Knopf auf und ich habe gemerkt, jetzt bin ich soweit. Ich will jetzt diese Geschichte erzählen von Kärnten über mein Aufwachsen in einer rechten, nationalistisch geprägten Umgebung in den 80er Jahren und 90er Jahren, weil, zumindest ist das für mich als Österreicherin so, der in den 80er, 90er Jahren entstand die Art Rechtspopulismus, mit der wir uns heute immer noch herumschlagen. Jörg Haider war zuerst Landeshauptmann in Kärnten, wurde ja später dann, war ja ganz kurz Vizekanzler, später sogar, ging zurück nach Kärnten und mich hat dieser, ja, das hat mich interessiert, diese Geschichte von der Entstehung dieses Rechtspopulismus ein bisschen zu erzählen, aber auch entlang einer Familie, die ins Bürgertum aufstrebt und deren Möglichkeiten, sich in dieses Bürgertum zu adeln, sinngebunden an Geld. Und dieses Geld wiederum verdient der Vater der Ich-Erzählerin durch Kontakte zu so politischen Gruppierungen. Und genau, und da dachte ich, jetzt lege ich los auf dieser Insel, meine Füße ins Schwimmbecken haltend. Ich bin soweit, ich habe einen Ton gefunden, der auch lesbar ist und nicht so strotzt vor Sätzen, die klug klingen möchten.
Das ist toll, zu deiner Erzählweise und überhaupt zu deinem Roman kommen wir später nochmal ganz ausführlich. Im ersten Teil wollen wir ein bisschen mehr über dich erfahren und dein Schreiben so als Ganzes. Man sagt deinem Roman so ein bisschen nach, er sei in einer Tradition geschrieben von Elfriede Jelinek, Thomas Bernhard oder Josef Winkler. Wie stehst du dazu? Hast du selbst ein selbstgewähltes Vorbild?
Ich habe kein Vorbild, aber ich nehme zur Kenntnis, dass man meiner Sprache anmerkt, dass sie mit Österreich in irgendeiner Art und Weise verbunden ist. Mir selbst fällt es sehr schwer, das genau zu benennen. Natürlich, es gibt im Buch Dialektstellen und vielleicht ist mein Stil irgendwie auch eine Art, ein artifizieller, an Dialekt angelehnter Stil, so dass ich weiß es nicht. Es ist eine artifizielle Sprache. Was daran jetzt genau österreichisch ist, von den Dialektteilen abgesehen, weiß ich nicht. Aber ich nehme schon zur Kenntnis, vielleicht ist es auch ein bestimmter Rhythmus oder ein Tempo, das irgendwie passt zu dieser österreichischen Art, sich aufzuregen oder so.
Sich sehr unterhaltsam schwer. Aufzuregen, ja.
Sich sehr unterhaltsam, ja. Der Humor spielt sicher auch eine Rolle, das ist wahrscheinlich auch sehr, sehr österreichisch. Ich kann mich erinnern, wenn ich Leuten Textstellen zu lesen gegeben habe, dann haben die Österreicher meistens gelacht und meine deutschen Freundinnen und Freunde waren schockiert.
Ich glaube, so eine gewisse Linie oder Parallel- oder Traditionslinie gibt es vielleicht auch einfach in diesem Genre des österreichischen Anti-Heimat-Romans, oder? Vielleicht ist es etwas, das möglicherweise so auch nur in Österreich oder aus Österreich erzählt werden kann?
Ich weiß es nicht. Ich wehre mich ein bisschen gegen diesen Begriff Anti-Heimat-Roman, weil ich nicht genau verstehe auch, was das genau sein soll. Wenn man sich mit Themen beschäftigt, die in Abgründe blicken oder blicken lassen, dann geht es immer um eine Auseinandersetzung, Beschreibung, Kritik von bestimmten Verhältnissen oder sozialen Gegebenheiten. Und ob das dann, ich weiß nicht, Anti-Heimat-Roman dann gleich ist, ich bin mir unsicher. Ich glaube, ich verstehe diesen Begriff nicht ganz. Oder er wird auch sehr inflationär benutzt. Es sind eigentlich in diesem Buch sehr schöne Landschaftsbeschreibungen. Und das ist ja auch, also eine Umgebung, die Natur kann einen Menschen ja auch verorten. Insofern, Und diese Menschen, diese Charaktere, die zum Teil wirklich grauenhaft sind, grauenhaftes tun, findet man nicht nur am österreichischen Land, sondern die kann man auch in einer sehr urbanen Umgebung wiederfinden. Also deswegen ist, ja, weiß ich gar nicht, ob sich das ausgeht, wie man auf Österreichisch sagt, dass diesen Roman Anti-Heimat-Roman zu nennen, also weil eigentlich der Ort, die Berge, die Wiesenfelder, die kommen eigentlich ganz gut weg in dem Buch.
Die kommen wirklich wunderbar weg. Du bist selber in Kärnten aufgewachsen. Die Karawanken, die schon im Titel des Buches vorkommen, sind ein Gebirgsstock der südlichen Kalkalpen. Und es befindet sich an der Grenze zu Slowenien. Und in deinem Buch beschreibst du diesen Landstrich tatsächlich auch ein bisschen entrückt, so, also im Sinne von abgerückt, was er vielleicht auch ist, wenn man, weiß ich nicht, von Deutschland oder von Wien aus guckt oder so, aber er hat so eine eigene Gestalt, die du, wie ich finde, faszinierend in Sprache fasst. Vermisst du deine Herkunft, die Natur und den Dialekt, die man dort spricht?
Ich vermisse tatsächlich Mattersdorf, das heißt dieses Dorf, winzig klein, liegt ja so im Mittelkärnten und da habe ich tatsächlich die ersten 10 Jahre meines Lebens verbracht und die Nachbarn dort sind wirklich circa 2 Kilometer weit entfernt gewesen, würde ich sagen. Das nächste Haus, ein Bauernhaus, es gab einen großen Teich.
Das ist weit für ein Wiesen. Kind, oder?
Das ist sehr weit, ja. Das ist eigentlich gar nicht möglich, dahin zu gelangen, bevor die Stützräder vom Rad abmontiert werden, würde ich sagen. Also wenn die weg sind, dann geht's. Dann fängt das Leben an. Dann kann man zum Nachbarsbauern radeln und dort, ja, bei der Stallarbeit helfen oder mit anderen Kindern spielen. Genau. Davor ist man eigentlich alleine in dieser Naturumgebung und ich habe das sehr genossen, ich habe mich das sehr wohl gefühlt und auch tatsächlich, wenn ich nach Kärnten fahre, um meine Familie zu besuchen, fahre ich eigentlich immer mal mit dem Auto meiner Mutter dorthin, um einfach da kurz am Teich zu sitzen und einen kleinen Spaziergang zu machen und mich zu erinnern an wie es sich angefühlt hat, als Kind da durch den Wald zu laufen. Und also ja, das vermisse ich tatsächlich sehr. Den Dialekt, den vermisse ich nicht wirklich. Ich habe ihn auch relativ jung abgelegt. Mhm. Also ich bin eben im Gasthaus aufgewachsen, zum Familienhotel, Familienpension. Es gab sehr viele deutsche Touristen bei uns, mit denen habe ich Hochdeutsch gesprochen. Meine Mutter hat auch viel Hochdeutsch mit mir geredet. Und ich habe dann, ich glaube, mit 18 eigentlich gar kein Wort Dialekt, eine Weile gar kein Dialekt mehr gesprochen. Heute mache ich es ganz gern. Wenn jemand mich im Dialekt anspricht, dann finde ich es unhöflich, nicht im Dialekt zu antworten. Und da switche ich dann. Aber er ist auch ich merke schon, Dialekt ist eine lebendige Sprache. Und wenn man die nicht übt oder ständig im Ohr hat, gehen auch viele Begriffe verloren, beziehungsweise man kennt die neuen nicht mehr. Und das fällt mir dann schon auf, dass, wenn ich in Kärnten bin, sprechen junge Menschen und ich weiß gar nicht, was das eine oder andere Wort heißt.
Wie interessant, dass es da dann auch so eine Entwicklung gibt bei etwas, das man ja eigentlich als so Dialekt ist, was das ist immer Tradition und immer alt, aber nee, das lebt ja auch, das geht ja auch weiter und wie schön und interessant, dass du es mit dem Gebot der Höflichkeit verbindest und sagst, wenn ich so angesprochen werde, dann erwidere ich das auch so.
Ja, es ist natürlich, es ist fast privater, es ist eine Art Privatsprache oder so vielleicht. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass da gibt sich jemand preis mit diesem Dialekt. Und dann möchte ich das auch tun, das auch preisgeben, diese Sprache. Ich kenne das auch von meinem Freundeskreis, da sind nicht alle Muttersprachler Deutsch und aber aufgewachsen in Deutschland. Und da ist die andere Sprache auch wie so eine Familiensprache. So, genau das. Und vielleicht ist es das für mich mit dem Dialekt auch ein bisschen. Also so eine, ja, dann schon mit diesem, ja, mit Herkunft irgendwie verbunden, ja.
Spielt es in deiner Arbeit für die Bühne eine Rolle, wo ja auch die gesprochene Sprache eine ganz, ganz wichtige Komponente ist?
Es gibt jetzt in diesem Stück Rom eine erfundene Sprache, die klingt ein bisschen wie sowas wie Mittelhochdeutsch und aber auch österreichischer Dialekt. Da spielt es ganz konkret, fließt das ganz konkret mit ein, ja. Ansonsten ist es aber, ansonsten gibt es keine Dialektpassagen oder irgendwie etwas sehr Österreichisches in den Repliken, nicht wirklich.
Du hast es eben schon so ein bisschen gestreift oder angedeutet, gar nicht weit von dem Spielort deines Romans und auch von der Gegend, in der du aufgewachsen bist, gibt es den Ulrichsberg mit seinem Heimkehrerkreuz. Das ist eine Gedenkstätte für die gefallenen Soldaten des Zweiten Weltkriegs und mit einem jährlichen Ritual, das es auch immer wieder in die Presse schafft, wo dann den Soldaten des Zweiten Weltkriegs gedacht wird. Und in den 90er Jahren sprach zum Beispiel auch der damalige Landeshauptmann von Kärnten, der besagte Jörg Haider und FPÖ-Parteiobmann als Festredner vor sogenannten alten Kameraden, auf Deutsch gesagt der SS, auf dem Ulrichsberg. Haben diese Ereignisse, die sich ja während deiner Kindheit in unmittelbarer Nähe zugetragen haben, haben die in deiner Kindheit irgendwie, warst du dessen gewahr, hat das irgendwie eine Rolle gespielt, wurde darüber gesprochen?
Ich komme aus einer politischen Familie auf jeden Fall, aber meine Eltern haben rund um die Uhr gearbeitet und von daher habe ich tatsächlich Familiengespräche über Politik kaum mitbekommen. Was ich mitbekommen habe, sind Gespräche der Erwachsenen im Gasthaus, das aber eher ein Hotel war, Familienpension, nur die Sommermonate geöffnet war, gab es jetzt diese betrunkenen Stammgäste so nicht in keinem hohen Maße. So, das heißt, auch da habe ich so richtig politisieren selten eigentlich mitbekommen. Und wenn es dann wirklich Veranstaltungen gab, und die gab es, den sogenannten Kameradschaftsbund, unter dem sich dann viele, meistens sind ja mittlerweile verstorben, aber zu der Zeit gab es viele Veteranen sozusagen, die immer noch an den Nationalsozialismus geglaubt haben und die in diesem Kameradschaftsbund waren und sich da auch getroffen haben in diesem Gasthaus, in dem ich aufgewachsen bin. Aber da habe ich längst geschlafen, also ich habe das nie direkt mitbekommen, aber ich habe schon mitbekommen, ja, eine bestimmte Gruppe um die FPÖ, also die rechte Partei Österreichs, Freiheitliche Partei Österreichs. Und da gab es immer wieder so, ja, den Wahlkampfleiter zum Beispiel, der sich tatsächlich mit meinem Vater des Öfteren getroffen hat. Oder es gab so einen Uhrmacher, da gibt es immer noch, oder der ist in Rente, aber wo sich viele so FPÖ-Politiker getroffen haben und eben auch Unternehmer. Und manchmal bin ich da mit meinem Vater mitgefahren nach Wien. Das war aufregend, Großstadt, hat mir immer schon getaugt. Ich saß da in dieser Werkstatt und habe gespielt, aber eben auch mit einem Ohr so ein bisschen mitbekommen, was da gesprochen wurde. Ich kann keine Sätze mehr wiedergeben, das habe ich mir nicht gemerkt, aber eine bestimmte Energie habe ich mir gemerkt, so wie ja, die Haltung dieser Männer, wie die miteinander reden, wie die aussehen dabei, wie die ihren Wein trinken und so. Das habe ich mitbekommen und das war mir schon als Kind fremd und unangenehm eigentlich, ja.
Eigentlich ganz intuitiv, ne? Ohne dass man jetzt so einen Werterahmen hat, an dem man das abgleicht. Das war ein Gefühl. Es gibt ja Verbindungslinien, über die du auch schreibst, von der Zeit des Faschismus über die Zeit, in der dein Roman spielt, also frühe 90er Jahre, bis heute eigentlich. Wie blickst du heute auf Österreich?
Oh, wir reden natürlich in meinem Freunden- und Bekanntenkreis viel darüber, da die Umfragen, jetzt ganz konkret Wahlumfragen, wirklich als ja Gruseliges vermuten lassen. Und es ist auch der Parteichef der heutigen rechten Partei, ein viel größerer, schärferer Ideologe und viel menschenverachtender als damals Jörg Haider. Ich erinnere mich an die Sanktionen, die die EU gegen Österreich ausgesprochen hatte, als Haider in die Bundesregierung gewählt wurde. Und sowas würde heute nicht mehr passieren. Diese Rechtspopulisten schießen viel schärfer und erlassen auch grauenhaftere Gesetze, und aber das ist alles salonfähig geworden. Es gibt keine Sanktionen mehr, wenn rechte Parteien in die Regierungen übernehmen irgendwo in Europa. Ja, diese Salonfähigkeit, die wir ja auch in Deutschland jetzt, ne, mit diesem, ja, 8 Kilometer weit entfernt von der Wannsee-Konferenz hat dieses Treffen mit den rechtesten Protagonisten stattgefunden, die unglaubliche Dinge miteinander besprochen haben, ernsthaft miteinander besprochen haben. Ich denke, wenn die Freiheitlichen in Österreich die Wahl gewinnen werden, und es wird wahrscheinlich der Fall sein, dann werden Gesetze in diese Richtung erlassen werden, sind das Gesetze, die Deportationen eigentlich ermöglichen. Und ich glaube, das ist die Zukunft, in die man schaut in Österreich. Bin ich leider überzeugt davon.
Ich habe einen interessanten Satz gefunden, den du in einem Interview gesagt hast. Du hast geäußert, mein Minderheitendasein als Tomboy spielte eine Rolle. Ich bin überzeugt, mein Gay-Sein hat mich vor rechter Gesinnung gerettet. Vor Prügel nicht, aber das ist im Nachhinein egal. Wie hat dich dein Gay-Sein vor rechter Gesinnung gerettet?
Man stellt ja dann relativ schnell fest, wenn man ein queeres Kind ist, oder so homosexuell, lesbisch, stellt man fest, dass man in der Vergangenheit eben auch eine Person gewesen wäre, die auf der, ja, die deportiert worden wäre oder zumindest das nicht ausleben hätte können, wonach einem ist oder wie man sich fühlt. Und wenn dann man umgeben ist von einer Gesinnungslandschaft, die liebäugelt mit dieser Vergangenheit, dann muss man sich irgendwann entscheiden, ob man das eigene Gefühl und Erleben für richtig hält oder ob man das eigene, das man tief in sich drin verankert spürt, aufgeben möchte, sich dazu zwingen möchte, das aufzugeben, um zu dieser Gesellschaft dazu zu gehören. Und dann stellt man sich natürlich genau die Frage, ne, was ist das eigentlich für eine Gesellschaft? Was sind das eigentlich für Sachen, die da sagen? Was für eine Welt erfinden die in ihren Gesprächen? So ist das. Und man merkt, das ist eigentlich eine unheimliche Welt, die da erfunden wird. Und ich glaube, dass viele junge Menschen diese Welt nicht hinterfragen, da hineingeraten, weil sie in dieser Welt erstmal nichts finden, das sie irritiert. Es gibt keine Störgeräusche in dieser Welt, erstmal. Viele steigen ja dann auch tatsächlich irgendwann später aus, weil sie merken, da werden Grenzen überschritten und sind Toleranzen entwickelt worden, die sie nicht mehr gutieren können. Aber bei vielen muss erst sehr viel passieren, dass sie da herausfinden. Ja, also ich glaube, je unangepasster man ist, desto einfacher fällt es, auf diese Welt mit Abstand zu blicken und zu verstehen eben, dass es eine unheimliche Welt ist.
Total interessant, auch die Gleichzeitigkeit dieser Erkenntnis wahrscheinlich, ne? Dieses einerseits, was man über sich selbst herausfindet, und dann der Abgleich mit dieser Welt, das geht ja nicht so, erst ist das eine klar und daraus ergibt sich dann das andere, sondern das passiert ja irgendwie parallel, oder?
Ja, total, genau. Das passiert parallel. Man weiß ja auch nicht so genau, Kinder entwickeln sich halt langsam und ein Kind macht sich auch keine Gedanken darüber, über so Genderfragen oder so irgendwas, sondern man ist einfach Kind und man ist in einer Spielwelt. Und so ein amoröses Erwachen geschieht ja dann langsam und manchmal versteht man auch erst als Erwachsene im Nachhinein, dass es da eigentlich eine amoröse Beziehung zu irgendjemanden gab oder so. Und natürlich auch Leute, die dann heterosexuell leben und das als gut empfinden, haben wahrscheinlich auch in ihrer Kindheit Geschichten, wo sie irgendwie, weiß ich nicht, in die Lehrerin verliebt waren oder so. Also das ist ja alles nicht so, es gibt ja keine Grenzen. Das verschwimmt natürlich alles miteinander. Und genauso ist es auch in der, ja, wenn das amoröse Erwachen dann stattfindet, das ist eine langsame Entwicklung auf jeden Fall. Aber man muss sich da auch Dinge eingestehen in diesem Prozess. Ich glaube, da geht's jedem Menschen gleich, egal wie die sexuelle Orientierung ist. Man muss sich auch, glaube ich, immer irgendwie eingestehen, dass da Gefühle für jemanden sind, dass einen das verletzbar macht, dass man nicht unbedingt am coolsten aussieht, wenn man verliebt ist. Und ich glaube, das kennt jeder Mensch. Und gleichzeitig sind diese sozialen rechten Biotope auch sehr, die sind sehr kühl, die sind, da wird ein Menschenbild verkörpert, bei dem Schwächen nicht existieren, so. Und das prallt dann da natürlich aufeinander. Und da muss man sich die Frage eben stellen, was ist denn eigentlich cool? Und was für eine Art Mensch möchte ich denn eigentlich sein? Und wenn man da nicht reinpasst, hat man es eigentlich leichter. Und ja, das passiert parallel. Also ich denke auch, das ist ein langer Prozess, ja. Und man muss sich ja immer wieder abgrenzen, auch von solchen Gruppen.
Du hast dich dann relativ früh eigentlich auch auf eigene Wege begeben und bist ins Internat, wenn ich das richtig weiß. War das dann weit entfernt oder war das so emotional auch weit entfernt? Also war das richtig in ich gehe jetzt weg?
Ich wollte, mein Bruder war Leichtathlet und auch recht erfolgreich, also österreichischer Meister, glaube ich, im Zehnkampf und ist dann verunfallt und da war die Karriere beendet. Aber der war dadurch immer auf Trainingslager und in Salzburg am Sportgymnasium. Und ich fand das großartig, dieses Wegsein von Kärnten und habe dann als Zehnjährige zu meinen Eltern gesagt, ja, ich will auch ins Leistungszentrum nach Salzburg. Und es war aber klar, dass meine physischen Voraussetzungen nicht gegeben sind, um Sportlerin zu werden so und schon gar nicht, um Leichtathletin zu werden. Also das geht einfach nicht, geht nicht. Also musste ich dann noch ein paar Jährchen weiter zu Hause ausharren, weil die Eltern mich nicht mit 11 außer Haus lassen wollten sozusagen, also ins Internat lassen wollten. Aber mit 14 konnte ich mich dann noch einmal entscheiden, auf welche Schule ich gehe. Und nach wie vor wollte ich nach Wien oder so nah wie möglich in die Großstadt. Und da ich Konflikte mit meiner Mutter hatte, so wahrscheinlich relativ typische Pubertätskonflikte, war sie auch gar nicht so undankbar, glaube ich, dass ich ins Internat wollte. Und da gab es ein paar Möglichkeiten, die meine Eltern sich rausgesucht haben, beziehungsweise meine Mutter, und die waren bis auf eine Schule alle katholisch geführt und wirklich mit Ordensschwestern und einem ganz strikten Ausgehplan und ich habe mir diese Schulen in Wien mit meinem Vater gemeinsam, der Atheist ist, angeschaut und danach haben wir uns immer in die Augen geblickt und beide gesagt, nein, das geht einfach nicht. Aber eine Schule war eben dabei, die nicht katholisch geführt war und deswegen bin ich da gelandet. Ja, das war in Baden bei Wien und ist also mit der Bahn ist man in 20 Minuten dann auch in der Großstadt und es ist, naja, wahrscheinlich so 300 Kilometer entfernt von Kärnten, also von dem Haus meiner Eltern, so in etwa. Also ich habe dann im Internat am Wochenende immer gesagt, ich fahre nach Hause. Und zu Hause habe ich gesagt, ich bleibe im Internat und bin dann mit irgendwelchen Freundinnen mitgefahren, die mehr Freiheiten zu Hause hatten, als das bei mir der Fall war. Und also dann nicht regelmäßig, relativ schnell nicht mehr regelmäßig nach Kärnten gefahren. Ja, bin aber auf so Sitzungen der kommunistischen Jugend gegangen. Das war so eines der ersten Dinge, die ich da getan habe. Und das hat mir dann, wenn ich zu Hause war, immer eine große Freude bereitet, mit meinem Vater zu streiten, über Politik zu reden. Und haben da genüsslich aufs Brot geschmiert, dass ich jetzt zu den Sitzungen der kommunistischen Jugend gehe.
Was war dann los?
Wir haben diskutiert. Also genau, weil mein Vater hat das immer sehr, sehr belächelt, mein Verlangen danach, Marx zu lesen und mich mit Lenin zu beschäftigen. Ich habe dann so gut, also ich habe ja nichts verstanden. Ich habe mit 14, natürlich war ich weit davon entfernt zu verstehen, was ich da lese. Aber es hat mich angezogen und ich hatte den Willen, das zu verstehen. Ja. So, weil ich das Gefühl hatte, ich muss das verstehen, damit ich Argumente gegen meinen Vater führen kann, der kein schlechter Rhetoriker war, so der, ja, er wusste, wie er, welche Schräubchen er rhetorisch drehen muss, um seine 14-jährige Tochter mundtot zu machen. Und das hat sich dann geändert. Ich hatte was in der Hand, um zu argumentieren. Und das war super.
Ich glaube, was man immer als erstes versteht, ist so, in welche Richtung man gucken muss, damit es den möglichst größten Widerspruch gibt und die meiste Reaktion hervorruft. Ne? Das reicht dann oft auch schon erstmal so.
Ja. Ja, voll, genau.
In der Mitte des Podcasts machen wir immer so ein kleines Zwischenspiel. Das sind so kurze Entweder-Oder-Fragen, die du einfach ganz schnell und spontan beantworten darfst. Nicht allzu ernst nehme. Ich hoffe, du verzeihst, dass sie ziemlich österreichlastig sind, weil ich einfach nicht so viel anderes über dich bisher weiß. Das ist wie so ein kleines Ping-Pong und später danach steigen wir dann tiefer ein in dein Buch. Bist du bereit?
Entweder oder.
Okay. Hauptstädte, Wien oder Berlin?
Wien.
Popsongs. Genie von Falco oder Märchenprinz von EAV?
Märchenprinz. EAV.
Okay, in den Bergen Ski oder Snowboard?
Snowboard.
Und auf der Hütte Skiwasser oder Almdudler?
Almdudler.
Handke oder Handball?
Handke.
Handball ist, glaube ich, gerade ganz gut in Österreich.
Ja, stimmt, ich habe davon gehört. Ja.
Aber Handball ist auch ganz gut. Kommen wir zu deinem Roman. Wo der spitzeste Zahn der Karawanken in den Himmel hinauf fletscht. Wow.
Ja.
Was für ein Titel. Ich erzähle kurz, worum es geht. Das ist das Jahr 1994 und in einem Dorf in Kärnten ist die junge Erzählerin unter einen stehenden LKW gekrochen. Sie spielt gerade Verstecken mit ihrer Freundin Luca. Und von diesem heimlichen Beobachterposten aus beschreibt sie, was auf dem Hof ihrer Eltern passiert. Zum letzten Mal, denn die Familie zieht um in eine bürgerlichere Wohnung und nach treffen immer mehr Nachbarsleute ein, um beim Umzug zu helfen. Das Kind in seinem Versteck beginnt, über diese Menschen zu sprechen, sich zu erinnern an Ereignisse seines 11-jährigen Lebens. Zum Beispiel, dass sie Angst hatte, wegen ihrer kurzen Haare und der Bubenjeans im Katzelteich ertränkt zu werden oder dass sie heimlich in Luca verliebt ist, ihre Freundin. Und es geht um ihr Aufwachsen in einer archaischen Bergwelt zwischen eigentlich Jäger, Stammtisch und Beichtstuhl als nonkonformes Kind, das mithilfe einer zärtlichen Freundschaft und einem Drang und einer Gabe zum überbordenden Erzählen eigentlich überlebt, obwohl sich familiäre und auch politische Abgründe überall ringsherum auftun. Dein Buch hat ja diesen sehr schönen Titel, wo der spitzeste Zahn der Karawanken in den Himmel hinauf fletscht. Und genauso überschäumend wie der Titel sind auch die allerersten Seiten. Wie bist du denn zu diesem Titel gekommen oder wie hast du dich entschieden, quasi eine, das klingt ja fast wie eine Gedichtzeile, das zum Romantitel zu machen.
Dieser Satz kommt auch im Buch vor und ich habe mir überlegt, ich hatte der Arbeitstitel war ganz lang Franz Ruck, eine Figur in diesem Roman. Und ab einem gewissen Punkt habe ich überlegt, ja, was könnte denn ein guter Titel sein, der etwas über diese Umgebung auch erzählt und über dieses, ja, über diese Menschen auch etwas erzählt. So, was verbindet sie, also was spiegelt die Atmosphäre, die Menschen da zum Teil auch erschaffen wieder? Und was beschreibt aber auch diese Umgebung, in der diese Geschichte stattfindet. Und ich dachte dann an diesen Satz tatsächlich. Ich dachte, das ist eigentlich, beschreibt dieser Satz sehr gut, mit was für einer Atmosphäre man es da zu tun hat. Mhm. Und dann habe ich das als Arbeitstitel erstmal gehabt und war ganz neugierig, ob der Verlag so einen ewig langen Titel auch gut findet. Aber es stieß auf Anklang und ja, der Titel ist geblieben.
Ich lese mal ganz kurz eine kleine Passage von diesen wahnsinnigen ersten zwei Seiten, die so überschäumend sind eigentlich, wie auch der Titel schon ist. Es ist, ja, wir werden reingeführt in das Szenario. Es ist auch ein bisschen eine Landschaftsbeschreibung, aber ein bisschen auch wie so ein märchenartiger Fiebertraum. Und du trittst hinaus aus dem Wald mit goldenem Schuh, denkst du zuerst, wegen des edlen Lichts, das ihn trifft. Nach links hinüber gehst du, wo eine entwurzelte Urfichte den Waldrand kreuzt wie ein bemoostes Tier im Winterschlaf. An diesem Baum entlang gehst du und geh ruhig mit sicherem Schritt. Du läufst weiter, rechts von dir rotglühender Sand am Tennisplatz, die Luft darüber flirrend umsäumt vom dumpfen Klang des Abschlags und von den Geräuschen bremsender Stan Smith-Schuhe. Diese Sprache, die sprudelt fast, es mischen sich so altertümliche Worte mit expressionistischen Landschaftsbeschreibungen, dazu kommen Fetzen aus Radiopop-Songs oder auch Mundartbegriffe und das Retro-Modell Stan Smith von Adidas hat auch noch einen Auftritt. Alles findet zugleich statt. Welche Eigenschaften hat diese Figur, die hier als Erzählstimme eingeführt wird? Wie sieht sie die Welt?
Naja, ich glaube, dieses Buch ist, die Ich-Erzählerin ist ja nicht wirklich dieses 10, 11 Jahre alte Mädchen. Das merkt man auch relativ schnell beim Lesen, dass da eine erwachsene Person, man weiß nicht genau wie alt, aber es liegt natürlich der Verdacht nahe, dass die Person so in meinem Alter ist. Irgendwann weiß man es dann, glaube ich, schon, das steht dann auch 82 irgendwo drin, aber es ist eigentlich, diese Ich-Erzählerin wird eigentlich erfunden von einer erwachsenen Person. Und das ist, glaube ich, irgendwie so ein wichtiger Aspekt, dass die Ich-Erzählerin eine Erfindung einer erwachsenen Person ist, die hinter diesem Kind steckt ist. Und naja, ich glaube, die 80er Jahre, 90er Jahre sind sehr prägend, auch mit diesem, der Schick dieser Jahre, die Popmusik, die, ja, bestimmte Marken wurden, glaube ich, groß in dieser Zeit. Ein ganz bestimmter Kleidungsstil, auch so Joggingklamotten, die dann plötzlich die Boybands anhatten und Girlbands anhatten und aber auch es ist auch die Zeit, ja, in den 90er Jahren haucht die New Economy ihren letzten Atemzug so. Man schaut positiv auf die Welt, zumindest im Westen. Viel Freiheit steckt auch in dieser bunten Popkultur und in dem, was diese Popkultur auch verheißt. So dieses, es gibt viel zu erreichen. Es ist ein Kind in dieser Zeit, schaut man auf eine Welt, in der alle studieren können, was sie möchten, so sie denn studieren gehen und sie werden Jobs finden und es wird einem im Westen natürlich, ich spreche von Österreich, also da, das ist natürlich ein Riesenunterschied, wo man geboren wird. Aber ich glaube, ja, dieses Mädchen, diese Umgebung schaut eigentlich auf eine Welt mit sehr viel Zuversicht. Und ich hoffe, dass man das da auch sieht, weil natürlich die Geschichten, die dann da stattfinden, sind ganz schön brutal, oder einzelne Schicksale oder, genau. Aber im Grunde genommen ist dieses, der Ton in diesem Buch ist rotzig, ist ein bisschen, es ist frech, aber in diesem, da steckt auch die Freiheit dieses Kindes drin, glaube ich, gerade in diesem Überbordenden, in diesem, ja, dass die Fantasie manchmal auch ausbüchst und man merkt so als lesende Person wahrscheinlich, das kann jetzt aber nicht wahr sein, so, oder woher hat sie das eigentlich, so, also es gibt immer wieder wahrscheinlich so Momente, wo man sich denkt, Was ist da jetzt eigentlich los mit der Erzählerin? Wohin führt sie mich da? Führt sie mich an der Nase herum? Oder okay, wenn ich das nicht glauben kann, ja, aber stimmt dann das? Also ich kann mir vorstellen, also oder ich weiß auch, dass es manchen Leuten beim Lesen so geht. Und ich glaube, das hat auch viel mit der Freiheit zu tun, die diese Ich-Erzählerin spürte. Da ist ein großer Innenraum, großes Innenleben. Vielleicht auch, weil diese Außenwelt ganz schön spitze Zähne hat.
Ja, das ist ein schöner Begriff, der große Innenraum. Den hast du dann aber mit deiner Erzählform eigentlich sehr, sehr beschränkt. Und das ist sehr spannungsreich, finde ich. Die Erzählform des Romans ist so, dass die gegenwärtige Handlung wirklich in nur wenigen Minuten spielt, während des Rückwärtszählens beim Verstecken. Die beiden Mädchen spielen, Luca zählt von 100 zurück und die Erzählerin hat eigentlich in Ermangelung eines besseren Verstecks sich einfach da mal unter den LKW verkrochen. Bleibt sie dann aber auch gar nicht. Aber eigentlich die meiste Zeit des Buches sitzt sie da. Das sind ein paar Minuten. Von dort aus kommen dann die Erinnerungen, die Assoziationen, die Abschweifungen, die Anekdoten. Wie kam das zu der Entscheidung für eine solche sehr begrenzte Form, dieser Rahmen, innerhalb dessen dann alles passiert? Der ist sehr eng. Ist das nicht eine große Einschränkung oder ist das im Gegenteil eine große Freiheit?
Also mir hat das tatsächlich sehr geholfen, weil ich gemerkt habe, dass ich brauche etwas, das mich eingrenzt, weil ich sonst wie diese Ich-Erzählerin dazu neige, von einem ins nächste zu kommen und ich will noch mehr erzählen, immer noch mehr erzählen und um das wieder zurückzuholen, sozusagen zu einem Ausgangspunkt, brauchte ich eine sehr klare Setzung. Das ist so der Grund, warum es ja zu dieser Strenge da gekommen ist. Und aber auch, weil es mir wichtig war, dass die Freundin Luca da auch eine klare Position bekommt, die sich irgendwie durchs ganze Buch zieht. Also die müssen sich dann ja auch verabschieden. Das sind die letzten Stunden, die sie miteinander verbringen. Mhm. Und da spielen sie im Verstecken miteinander, genau. Also dass Luca da so bleibt, immer, dass immer irgendwie da ist, auch wenn gerade nicht über sie geschrieben wird und nicht an sie erinnert wird von der Ich-Erzählerin, dass sie trotzdem in der Setzung da ist.
Genau, sie klingt sich dann immer mal wieder ein mit dem Rückwärtszählen und einmal kräht sie auch wie ein Hahn, was ich sehr süß fand. Einfach, dann wacht man kurz so auf wahrscheinlich und sie baut da so einen kleinen Witz ein. Überhaupt ist diese Beziehung der beiden so toll und es ist eine Liebesgeschichte, aber eigentlich reicht der Begriff Liebesgeschichte vielleicht auch gar nicht aus. Es ist ja eine Spielfreundin, Luca aus Bosnien und die beiden sind beide quasi Außenseiter, kann man schon so sagen, oder? Und die sind aber füreinander und in ihrer gemeinsamen Welt perfekt. Also ihre gemeinsame Welt ist perfekt. Erzähl uns ein bisschen über diese Beziehung, die sich irgendwo so zwischen Freundschaft und Liebe abspielt.
Ja, du hast das schon super, super benannt. Sie sind beide Außenseiter, genau. Das kommt auch im Buch mal an einer Stelle vor. Natürlich hatte Luca nicht von Anfang an Deutsch gesprochen, Österreichisch gesprochen. So, das heißt, sie hatte natürlich, also genau, ohne dass das jetzt im Buch wirklich da lange geschildert wird, aber das heißt, diese Beziehung ist auch eine nonverbale Beziehung zwischen den beiden. Also die werden Freunde, in dem eigentlich war Luca noch ein bisschen verschreckt, ne, so am Anfang, aber irgendwann kriegt sie dann hinter der Kittelschürze ihre Mutter hervor und sie teilen sich ein Tomatenbrot und so haben sie Freundschaft geschlossen, also eben nicht mit Worten, sondern mit sich angucken, wieder verstecken und irgendwann die Jause teilen miteinander. Und ich glaube, das ist das Besondere dieser Beziehung tatsächlich, dass sie nicht angewiesen ist auf Vereinbarungen, die sprachlicher Natur sind, sondern dass es stille Vereinbarungen gibt zwischen den beiden und die wiederum sind eben sicherlich geprägt durch das Anderssein der beiden. Beide sind nicht zu jeder Zeit toleriert. Die Ich-Erzählerin darf manchmal nicht mitspielen mit den anderen, weil sie halt ein Mädchen ist, dann hat sie aber auch Konflikte, weil sie kein richtiger Junge ist und also sie wird immer wieder konfrontiert damit, dass ihr Äußeres anders ist und deswegen sanktioniert werden muss. Und Luca hat natürlich auch diese Probleme, dass sie ist ein bisschen ein dunklerer Typ als die anderen in der Klasse. Sie braucht ein bisschen, bis sie Deutsch kann, spricht das dann auch erstmal gebrochen und genau. Und das reicht eigentlich schon. Kinder können ja sehr aufgrund von Nichtigkeiten andere Kinder ausschließen, sehr grausam sein. Genau. Und diese kleinen Faktoren schweißen die beiden dann genau sicherlich noch mehr zusammen, weil sie beide spüren, dass sie oft nicht gewünscht sind, aber beieinander merken, dass sie eigentlich sehr viel zu teilen haben. Und das gar nicht unbedingt ausdiskutiert werden muss, sondern dass das einfach stillschweigend da ist.
Luca erfindet ein Spiel, das nennt sie Erkennen, glaube ich, weiß ich das richtig?
Entdecken, ja, genau.
Ja, und das besteht darin, dass man sich einfach nur anschaut und nicht sagt oder auch nicht bewertet, was ist, sondern einfach nur ist.
Mhm. Ja, genau, weil dieses, ja, weil sie natürlich immer bewertet wird, so, oder, genau, wenn man etwas Sichtbares, etwas an sich hat, das offensichtlich nicht so ist wie bei der Mehrheit, dann wird man wahrscheinlich diesen fremden Blick sehr spüren, so, oder, ich glaube, als Frau kennt man das auch sowieso, ne, wie Blicke sein können und welche Art Blicke man an welcher Verfassung, an welchen Orten gerne nicht hätte, so. Und dieses Neutrale angeschaut werden, dieses sich begegnen, so, ein Ereignis zulassen, also, ne, etwas, ein Zufall, also zu ermöglichen und eine Begegnung ist ja ein schöner Zufall, wenn sich Augen treffen, man sagt Hallo und dann 20 Jahre später sitzt man beim Café und sagt sich, ah, damals haben wir uns zufällig kennengelernt oder so. Oder in Gesprächen, wenn man gemeinsam spricht miteinander und man braucht eine bestimmte Energie miteinander, um was rauszufinden. So, man geht aus einem guten Gespräch dann schlauer raus als vor 10 Minuten, als man reinging oder so. Genau, das verbinde ich mit dieser Passage eben, dass so dieses einfach eine Neutralität, einfach nur sein dürfen. So, und das, ja, aus nichts entsteht was. So.
Was mich an deiner Erzählfigur sehr begeistert hat, ist also zum einen natürlich die Fantasie und auch so ein bisschen das Ungestüme, und dabei aber, wie klar sie manche Dinge sieht. Zum Beispiel, sie blickt auf die Generation ihrer Großmutter und ihrer Mutter und sie erkennt, dass es da eine Traditionslinie des Unglücklichseins und des Enttäuschtseins gibt, mütterlicherseits. Also es ist immer so, die Mutter ist enttäuscht über die Tochter und die ist dann auch wieder enttäuscht von ihrer Tochter und so weiter. Weil die Töchter eben offenbar nicht die Rollen erfüllen, die die Mutter für sie ausgedacht haben. Und sie erkennt, dass das auch auf sie selbst zutrifft. Und sie versucht aber nicht, diese Enttäuschung irgendwie wettzumachen, sondern ja, lagert das Problem eigentlich ein bisschen aus an dieses vererbte Unglück und sie emanzipiert sich quasi davon. Sie ist unheimlich autonom und will eben anders als ihre Mutter, die dann vor der Großmutter weinend zusammenbricht, als die nochmal ein letztes Donnerwetter spricht. Ganz rührend und bewegend auch diese Szene. Aber sie steht für sowas nicht zur Verfügung. Woher nimmt sie diese Stärke oder sollte man vielleicht sogar Weisheit sagen?
Also Weisheit weiß ich nicht. Sie ist schon so ein Schalk. So, vielleicht gibt's in diesem tatsächlich Humorigen etwas Weises im Sinne von, wenn so, es gibt auch diese zen-buddhistischen Rätsel, die so, wie klingt es, wenn eine Hand klatscht, oder es gibt zwei Berge, welcher ist höher, und dann muss man meditieren darüber, und meistens die SchülerInnen lösen das Rätsel meistens, wenn sie einfach einen Lachkrampf bekommen. Aha. So rational würde man wahrscheinlich das beschreiben können mit der Irrsinn oder das Chaos oder die Sinnlosigkeit des Lebens oder so hat man da gesehen, man hat ins Nirvana geschaut oder so irgendwie stelle ich mir das vor, und vielleicht gibt es in diesem Buch, in diesen Humorpassagen tatsächlich etwas, das so eine Schlauheit in diesem Sinne hat, aber ich glaube auch da, diese Emanzipation oder diese Stärke, das ist komplex, glaube ich, was man da drin finden kann, woher das kommt. Also einerseits, da muss ich aufpassen, wie ich das formuliere, das ist nicht einfach. Dieses Mädchen ist erstmal nicht klar darüber, ob es ein Mädchen ist oder ein Junge. Und zumindest in den 80ern und 90er Jahren in Österreich am Dorf waren die Attribute, die Jungen zugeschrieben wurden, sehr anders als jene, die man Mädchen zugeschrieben hatte. Mhm. Und diese Ich-Erzählerin hat auch eine Stärke, die mit Zuschreibungen zu tun hat, nämlich sie ist pfiffig und so weiter. Und da sind aber Jungen-Attribute auch gewesen. Und dieses Mädchen ist ja auch, sie beschreibt ja dann auch, wenn sie schwimmen geht, wie sie da die Badehose anzieht, damit sie als Junge durchgehen könnte, also die Radlerhose als Badehose verwendet. Und also sie wird sehr oft als Bub gelesen. Und als Bub darf sie frech sein und sie darf schnell auf Bäume kraxeln und auch mal schlimme Sachen tun. Und ja, clever und stark und schlau sein. Und ich glaube, es hat damit auch zu tun, so diese emanzipatorische Fähigkeit von diesem Mädchen. Und naja, so war das nun mal in dieser Zeit. Also, dass ich das nicht gut finde, muss ich eigentlich nicht sagen. Und was anderes ist aber bestimmt auch eben wieder dieses Anderssein. So, wenn ich eh nicht zu euch dazugehören kann, dann mache ich es auf eine ganz andere Art und Weise. So, dann mache ich es erst recht anders. So. Und da steckt auch ein Selbstbewusstsein dahinter. Und man darf nicht vergessen, dass diese Ich-Erzählerin verbringt in dem Buch ja relativ viel Zeit auch unterm Stammtisch und schaut auf die Dorfgemeinschaft und denen zu, also jetzt im übertragenen Sinne, ne? Sie ist, also ist da unterm Lastwagen, aber sie erinnert sich an Gasthaussituationen, so, und lernt da auch vom Selbstbewusstsein dieser Personen, guckt sich da wahrscheinlich auch was ab. Oder der Vater, der ja, es gibt eine Stelle im Buch, wo der Bruder sagt, wenn Gott nicht weiter weiß, dann fragt er unseren Vater, so, oder, ne? Und also der Vater muss also ein wahnsinniges Selbstbewusstsein haben, und da ist sicher auch was abgeschaut von dieser Mentalität dieser Leute, die da ihr erwachsenes Umfeld bilden, und eben, ja, also auch dieses Anderssein, ich mach's erst recht anders, wenn ich eh nicht dabei sein kann.
Aber dieses sich querstellen zu der allgemeinen Meinung oder zu den Gepflogenheiten, das ist ja gerade im Dorf wahrscheinlich sehr schwer. Es ist ein sehr überschaubares Personal. Es sind wenig Leute, die sich auch nicht aus dem Weg gehen können, nehme ich mal an. Man muss trotz Feindschaft, und es gibt Feindschaften, begründete, erhebliche, man muss trotzdem miteinander umgehen. Und ich fand es interessant, wie auch schon unter den Kindern, das ist ja eine Coming-of-Age-Geschichte, und dieses rebellische Kind ist ja auch von Gleichaltrigen umgeben, und auch unter den Kindern ist die Macht und wer das Sagen hat und wer die Regeln macht, ist sehr ungleich verteilt. Und da gibt es dann natürlich auch irgendwie die Starken, die die Regeln machen, die auch dann zugänglicher sind natürlich für das, was du vorhin als rechtsnational, als eigentlich eine Kultur der Kälte und der Überlegenheit und der Gefühlsfeindlichkeit eigentlich geschildert hast. Das kommt da alles zusammen. Hat sich das Jungsein in dieser Region eigentlich damals, also ich finde das total überzeugend geschildert und kann mir vorstellen, dass es wirklich ganz genau so war. Würdest du denken, dass sich das heute im Vergleich zu damals geändert hat?
Ja, es muss sich geändert haben. Auch es gab ja zu der Zeit kein Internet, es gab auch keine Handys. Und das heißt, die Welt hat sich definitiv, ist etwas mehr Welt in diese kleinen Strukturen, in diese Mikrostrukturen gedrungen. Man kann man kann sich Vorbilder suchen außerhalb der Dorfgemeinschaft, indem man einfach sich einen Film anguckt, streamt oder im Internet etwas recherchiert. Also, die Vorbilder da am Land, natürlich Bücher, wie ich, Christine Nöstlinger hat sehr viel Gutes für mich getan. Ich hab wirklich die Bücher von Christine Nöstlinger geliebt. Das natürlich, klar, aber davon abgesehen, ja, was relativ schwierig, eine Welt zu erahnen, die anders ist als das, was man vor sich hat. Und wahrscheinlich, ja, also genau, ich denke, das ist heute sehr anders, ja, glaube ich schon. Man entscheidet sich bewusster, dann auch am Land zu bleiben. Und es gibt auch viele, also gerade in Kärnten, viele so Aussteiger, das gab es zu meiner Zeit auch nicht. Das sind dann irgendwelche Akademiker und Akademikerinnen, die weiß ich nicht, mit Mitte 30 entscheiden, sie haben eigentlich gar keine Lust mehr bei BASF zu arbeiten, sondern sie wollen eigentlich Bauer werden oder so, ne, als Beispiel. Und da, genau, und die kaufen dann ein Stück Land oder einen Hof und haben da dann ihre kleine Farm. Da gibt es einige Beispiele auf jeden Fall von so Aussteiger-Typen. Und das war zu meiner Zeit anders. Die Bauern waren anders. Das war alles ein bisschen grober und ein bisschen, ja, härter und eine andere Notwendigkeit so steckte auch, glaube ich, dahinter.
Ja, und auch Möglichkeiten, wie du sagst, es ist ja nicht, gab ja nicht so viele, man kann es so machen, aber man kann es auch anders machen. Ja, ich glaube, das meinst du mit Notwendigkeit wahrscheinlich. Es gibt in deinem Roman auch sowas wie magischen Realismus, das ist so ein ganz kleines bisschen zumindest. Vielleicht ist das auch der kindlichen Perspektive geschuldet, aber immer wenn was unaussprechlich Schreckliches passiert, und das kommt gar nicht so selten vor, dann flattert ein Rotkehlchen ins Verderben. Dann gibt es auch noch eine Rotbuche, auf die Ich-Erzählerin fliehen kann, wenn es Ärger gibt. Was ist das Besondere für dich an Rotkehlchen und Rotbuchen?
Das Rotkehlchen, ja, das Rotkehlchen ist so ein bisschen ein Religionsstellvertreter im Buch. Also genau da, das gibt eben diesen Mythos, dass das Rotkehlchen mal ein Sperber war und ein Tropfen Blut von Jesu Christi hat dem Rotkehlchen den Hals gefärbt, das Kehlchen gefärbt. Und gibt es so eine Jona-Geschichte, die Wahlgeschichte sozusagen, erlebt das Rotkehlchen. Also genau, das Rotkehlchen ist aufgeladen von so einer, mit so einer katholisch-christlichen Mythologie sozusagen, genau. Die Rotbuche, das ist tatsächlich, da habe ich, die bringe ich nicht mit dieser Religiosität oder diesem Katholischen in Verbindung, sondern die ist einfach ein Zufluchtsort, auf dem man ja auch nicht gleich drauf kann. Das heißt, auf den Baum zu steigen ist, das dauert. Man muss die Stärke entwickeln und die Größe entwickeln, um auf einen Baum rauf zu können. Und dann ist es super, weil wer nämlich nicht auf den Baum kommt, sind die Eltern. Und man kann sich da super aus der Erwachsenenwelt zurückziehen und für sich sein. So. Und ja, das Katholische spielt, es gibt diesen Pfarrer natürlich auch im Buch, wobei der relativ wenig Katholisches eigentlich, außer dass da ist dieses Ritual, so dass es gibt eine Bestattung oder er nimmt die Beichte ab, also diese Rituale, die praktiziert er natürlich, aber eigentlich trinkt er auch einfach seine Schnäpse im Gasthaus. Und
er ist eigentlich ein sehr gütiger, menschenfreundlicher Mensch, der auch sehr weltliche, gute Ratschläge hat. Ne? Also als die Mutter ihm einmal beichtet, wie sie eigentlich mit ihrer Frauenrolle sich nicht mehr zurechtfindet, da hätten wahrscheinlich andere Kirchenvertreter andere Antworten gehabt, aber er hat sich das sehr gütig angehört.
Ja, genau.
Und sie eigentlich ermutigt.
Ja, es ist fast eine Freundschaft auch irgendwie, oder natürlich bleibt der Pfarrer Autorität, aber irgendwie ist es freundschaftlich in dem Sinne, dass er einfach sehr viel weiß von seinen Schäfchen. Weil ja, in so einem Dorf trifft man sich dann doch fast täglich und kennt die Geschichten und die Sorgen der Einzelnen. Und die Leute gehen auch nicht unbedingt in die Kirche, weil sie Katholiken sind, sondern sie gehen in die Kirche, weil sie da ein bisschen Ruhe finden, weil sie danach noch frühshoppen gehen wollen und weil man sich da trifft. Also, das ist in größeren Gemeinden gar nicht unbedingt anders. Da geht's dann vielleicht mehr um dieses Repräsentative in so einer Kathedrale und oder Domkirche oder so und das hat dann auch einen gewissen Schick und einen anderen Status natürlich als die Dorfkirche mit den 5 Sitzbänken. Aber ja, es ist ein Begegnungsort. Das ist ein Begegnungsort und der in so einem Dorf kennt der Pfarrer natürlich die Gemeindemitglieder.
Und eigentlich die Interaktion findet auch nicht in der Kirche, sondern tatsächlich im Gasthaus statt.
Ja, genau.
Julia, eine total intensive, schöne, krasse, trotzdem total auch teilweise liebenswerte Welt, in die du einen da mitnimmst beim Lesen. Wir sind leider schon wieder am Ende des Gesprächs über dein tolles neues Buch, dein erstes, aber noch nicht am Ende des Podcasts. Es gibt noch eine Anekdote, die du uns jetzt erzählen wirst. Und ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, müsst wie immer raten, ob diese Anekdote wahr ist oder erfunden. Wenn ihr es wisst, dann schickt uns bitte eine E-Mail an podcast@surkamp.de und schreibt, was ihr glaubt, Wahrheit oder Dichtung. Bitte denkt dran, in die Betreffzeile der E-Mail zu schreiben, auf welche Folge ihr euch bezieht. Und unter den richtigen Antworten verlosen wir 3 Exemplare des Debütromans von Julia Jost mit dem schönen Titel »Wo der spitzeste Zahn der Karawanken in den Himmel hinauffletscht«. Julia, du kannst mit deiner Anekdote beginnen.
Okay, ich erzähle etwas aus dem Buch. Das heißt, es ist ein kleiner Spoiler, aber es findet auf den ersten 10 Seiten statt. Das ist also nicht so schlimm. Und zwar folgendes: Diese Kinder, die spielen miteinander am Waldrand. Am Waldrand ist ein Waldhaus, das der Bruder der Erzählerin gebaut hat. Wirklich mit 2 Etagen, oben Schlafetage, unten gibt es so einen Tisch, Wohnzimmerraum. Davor ist eine Feuerstelle und es gibt sogar eine Toilette und um die Spülung der Toilette zu bedienen, wurde auch ein Brunnen ausgehoben, der vor dieser Waldhütte steht, ein recht schmaler Schacht und da spielt diese Kindergruppe, die Nachbarskinder mit der Ich-Erzählerin, tollen da herum sozusagen und nehmen einen kleinen Mitschüler mit, den Franzi, der neu da in die Schule gekommen ist und der muss sich beweisen, also gibt es Mutproben, die da gemacht werden und der Franzi soll, einer der Kinder, hat ein Messer von seinem Großvater geklaut und das mit und der Franzi soll auf dem Tisch seine linke Hand spreizen und in die rechte Hand das Messer nehmen und so schnell er kann zwischen die ausgespreizten Finger stechen. Und der Junge macht das und ist ziemlich gut darin, so dass die Ich-Erzählerin jetzt ihre Hand spreizen soll und der Franzi soll bei der Ich-Erzählerin genauso zustechen. Die kriegt aber Angst dabei und haut ihm das Messer aus der Hand. Das Messer segelt in den Brunnen und die Kinder haben den Stress, weil das Messer geklaut wurde. Sie müssen das irgendwie wieder rauskriegen aus dem Brunnen und dem Großvater wieder zu seinen Waffen legen. Also beschließen sie, ein Seil zu nehmen, binden den Franzi an dem Seil fest, der ist nämlich der schmächtigste, der passt in das Brunnenloch und lassen ihn kopfüber runter in diesen Brunnen. Während die anderen das Seil halten, der soll da kurz reintauchen, das Messer rausholen und wollten ihn wieder hochziehen. Aber man ahnt es wahrscheinlich schon, dass das Seil löst sich, der Franzi landet kopfüber im Brunnen und er verunglückt tatsächlich. Er stirbt, der Junge stirbt. Die Feuerwehr kommt, verbreitert das Brunnenloch und zieht den Jungen heraus und jetzt die Frage, das Eigenartige ist, in diesem Kinderbauch steckt das Messer, das er hätte heraustauchen sollen. Und die Mutter zieht das dann heraus und auf der Klinge steht, meine Ehre heißt Treue. Aber die Frage ist jetzt sozusagen, kann das sein, dass dieses Messer da in diesem Bubenbauch da drin steckt? Also ist das, ja, habe ich das erfunden oder ist es eine tragische, wahre Geschichte?
Auf jeden Fall war das ein Fall fürs Rotkehlchen. Da taucht es zum ersten Mal auf.
Ja, genau. Ja,
vielen
genau.
Dank für die Anekdote, Julia Joost. Hier an der Stelle noch der Hinweis, dass wir in den Shownotes wie immer einige Buchtipps auflisten, die sehr gut zum Debütroman von Julia Joost passen. Vielen, vielen lieben Dank für dieses Gespräch, Julia. Schön, dass du hier warst.
Ja, ich sag auch vielen Dank.
Ja, hat mich sehr gefreut. Ich möchte an dieser Stelle wie immer noch darauf hinweisen, dass ich mich freue, wenn ihr den Podcast abonniert und uns eine Bewertung dalasst. Alles Gute, tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Dichtung und Wahrheit ist ein Podcast der Verlage Suhrkamp und Insel, produziert von Bose Park Productions.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Winning is an everyday mindset, and we're here to help. I'm Craig Robinson. Join me and Coach John Calipari for Ways to Win. We're kicking off during March Madness. Cal's Kentucky Wildcats are in the hunt. So throughout the tournament, I'm going to call up my friend to ask about his wins, losses, and especially what he's telling his players in the locker room.
You got to win every day.
Find the Ways to Win podcast anywhere you listen.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.